Herzlich willkommen zu unserem Talk, der Spirituosenmarkt am Puls der Zeit. Ich möchte auch euch recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns auch über jenste, die noch dazu stoßen. Wir würden damit beginnen. Darf ich euch bitten, dass ihr euch in eigenen Worten ganz kurz vorstellt? Das läuft immer am besten. Bitte.
Mein Name ist Daniel Rötlisberger von der Bägerin Destillerie. Klassischer Einsteiger und Liebhaber von sortenreinen Fruchtbränden, alte Sorten, Pro Spezia Rara. Wir destillieren klar, ehrlich, geradeaus, ohne Ausflüchte.
Mhm. Alle Illi von der Maurice Richard GmbH. Wir sind in Schaffhausen zu Hause. Wir brennen seit 2015 dort in einem Kleinbetrieb, Familienbetrieb. Weltbekannte Brände wie den Falco Gin und ähnlich wie du es gerade gesagt hast, versuchen das auch in einem ehrlichen Handwerk zu machen, alles aus Handarbeit, hohe Qualität.
Ja, Patrick Braun, ich bin kein Produzent, bin Chefredakteur von Trinksmagazin Schweiz und Schweizer Spirituosen-Sommelier und freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Wie ihr seht, nicht nur Produzenten, wir versuchen natürlich, das von mehreren Seiten zu betrachten, aus Seiten der Prämierung, aus Seiten des Magazins. Und wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen Themen zurechtgelegt und ich würde sehr gerne damit starten, mit den Themen, die wahrscheinlich für die Leute unten und die Leute oben die höchste Relevanz haben, Marktentwicklung und Konsumverhalten. Wenn ich gleich an Sie losgehen darf, Herr Illi, Sie sprechen von bewussterem Konsum bei jungen Zielgruppen. Was bedeutet das denn konkret für die Produktentwicklung und merken Konsumenten diesen Unterschied im Glas?
Ja, also was wir festgestellt haben, seit wir begonnen haben 2015, ist, der Konsum ist grundsätzlich rückläufig. Wenn man einfach eine Marke, ein neues Produkt rausbringt, ist es schwieriger, das in die Regale zu kriegen und einen Mann zu kriegen. Deswegen haben wir jetzt hinsichtlich der Frage, der Jungen haben wir eigentlich begonnen, die Entwicklung, die Produktentwicklung ganzheitlich abzuändern. Also wir gehen nicht mehr her und tüfteln selber komplett in Isolation, sondern wir haben Zielgruppen, die von uns Produkte im frühen Stadium erhalten. Die geben uns Feedback. Wir füttern das auch in unser System, das wir entwickelt haben. Und das hilft uns dann aufgrund des Feedbacks, die Rezeptur anzupassen und wieder ein neues Sample zu schicken. Einfach nur Hochprozentiges rauszuschießen, das macht momentan leider gar keinen Sinn am Markt. Der Konsum ist ganz klar rückläufig.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben einen inneren Circle, einen Kreis von Beta-Testern, der Ihnen Feedback gibt zu Neuentwicklungen.
Genau, und da sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Leuten. Also wenn es Leute gibt, die da gerne dabei wären, da gibt es auch wunderschöne Geschenke am Ende des Jahres, wenn man da dabei ist. Und wir geben dieses Feedback rein in mittlerweile ein KI-System, das wir entwickelt haben, das unsere Rezepturen alle kennt etc., das dann uns dabei hilft, dieses Feedback wieder in konkrete Produktanpassungen umzumünzen.
Okay, und das gehe ich davon aus, ist breit abgesichert, abgesetzt. Das sind Endkonsumenten, das sind Barkeeper. Oder ist das jeweils pro Konsumkanal separat?
Nein, wir machen keine Segmentierung der Produkte auf ein Feld, wie zum Beispiel jetzt für Bars. Wir versuchen immer breite Produkte hinzubekommen, die breit funktionieren. Und entsprechend ist unsere Peer Group, die wir da haben, auch sehr breit abgestützt. Wir sind insbesondere immer dran am Schauen, dass wir früh 18- bis 20-Jährige reinbekommen, um eben diese Trends zu verstehen. Die verstehen am besten, was visuell funktioniert, was geschmacklich funktioniert. Jetzt haben wir zum Beispiel sehr starke Rückmeldungen gekriegt zum Geschmack gerade aus der Gruppe und werden da anfangs nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn wir durchkommen, ein neues Produkt dann lancieren.
Sehr schön, sehr schön. Der Herr Rötlisberger, lieber Dani, wir kennen Sie ja auch schon ein bisschen. Ich weiß, du bist Brenner mit Leib und Seele und du betonst die ehrlichen Edelbrände, die ehrlichen Obstbrände. Wie kommunizierst du denn Qualität und Handwerk an die Konsumenten? Und ja, gerade auch Einsteiger, die zum Beispiel zum ersten Mal so ein Premium-Produkt in der Hand halten. Wie machst du das?
Ja, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist Aufklärung. Bildung, der Kontakt zum Konsumenten, Ehrlichkeit und Transparenz. Und wir machen das im Prinzip ähnlich, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, vielleicht nicht ganz so ausgereift oder so in die Tiefe gehend, bei uns, wir erlauben uns ab und zu mal auch auf die Intuition zu hören und probieren da einfach mal was. Wir haben nicht den Anspruch, dass jedes Produkt für längere Zeit verfügbar sein muss. Es gibt auch Einzelbatches, Kleinbatches, wo wir einfach mal was probieren. Aber grundsätzlich ist es schon so, der Markt ist rückläufig und ich glaube ganz fest daran, dass saubere Produkte, ehrliche Produkte, die transparent auch kommuniziert werden, dass die Erfolg haben werden.
Ja, also das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man kleinhandwerklich unterwegs ist, dass etwas auch mal ausgehen darf. Die Frage gleich an Herr Idli, ist das bei euch auch so oder ist das nicht vorgesehen, dass ein Produkt, wenn es aus ist, aus ist?
Also wir haben die saisonalen Produkte, dort ist das genauso und die entwickeln wir natürlich dann auch nicht gleich sophistiziert. Das fand ich sehr schön, Patrick, Daniel, wie du gesagt hast, mit der Intuition arbeiten, dort machen wir das auch so. Dort passen wir das höchstens dann in der nächsten Saison an. Die gehen uns dann aus, das ist klar. Aber was unser Ziel ist, ist eigentlich Marken aufzubauen, die langfristig am Markt bestehen können. Das ist unser Hauptgeschäft, sage ich mal, eben wie Falco Gin, Unicorn Gin, Rival Vodka und so. Und dort arbeiten wir ganz klar mit dem Ansatz, dass es ein gewisses breites Publikum abholen muss, damit das Produkt Sinn macht.
Okay. Also das heißt, auch bei euch gibt es diese Limitierungen bei verschiedensten saisonalen Sachen. Patrick, wenn ich dich jetzt hier ins Boot hole und du hörst das so, dann reden wir ja doch von einem Selbstverständnis der Brenner. Du hast aber beides im Blick, oder? Du siehst sehr wohl die Erwartungen vom Konsumenten und das Selbstverständnis der Brenner. Hast du das Gefühl, das geht ab und zu auch auseinander oder ist das deckungsgleich?
Also es ist ganz spannend, was beide gerade gesagt haben. Es bestätigt eigentlich das, was ich so spüre. Ich sehe eine gewisse Diskrepanz, die sich zu drei Kernthemen eigentlich in der Spirituosenbranche vermitteln. Das eine ist ganz klar die Kommunikation. Viele Brenner sind so in ihrer Leidenschaft zum Einmeischen, zum Destillieren, Vorlauf, Nachlauf. Das interessiert sicherlich die Geeks, aber ich glaube, die Geeks machen nicht den großen Markt aus. Und wir müssen die bedienen, weil sie es auch wissen wollen. Und es ist natürlich auch ein gefälliger Nährboden für eine Wissensvermittlung. Und es freut einen, wenn einer zuhört, warum man denn das Herzstück so eng macht, weil das dadurch ein entsprechender Brand kommt. Aber ich glaube, die Kommunikation, die viele Brenner nicht transferiert bekommen, ist das eine. Wie schmeckt das? Warum kostet mich dieses Destillat 60 Franken? Und ich würde eher sagen, wir müssten viel mehr auf den Fokus weg von fachlicher Diskussion, mehr zu emotionaler Diskussion. Und die Emotionen sind das, was im Kopf bleibt. Und wenn wir und andere Magazine auf dem Schweizer Markt darüber schreiben, dann sind es immer Emotionen, die die Leser sehen wollen. Und ich glaube, das wäre wichtig, wenn Brenner das auch in ihrer Distille und in ihrer Landschaft entsprechend kommunizieren. Das Zweite, was ist, ist eine Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung sehe ich sehr, sehr kritisch. Wir haben, wenn wir durch die Städte, Dörfer gehen, wir sind heutzutage so schnell gewohnt, dass alles verfügbar ist. Und wer aber weiß, was Obstbrände für eine Herausforderung haben. Obst ist ein Lebensmittel, da gibt's mal mehr, mal weniger von. Dieses Jahr ist, glaube ich, das erfolgreichste Apfelerntejahr seit Jahrzehnten, weil der Sommer perfekt war und das Frühjahr und es nicht die Fröste gab. Aber wir müssen auch den Menschen erklären, dass der Onlinehandel nicht repräsentativ ist für die Produzenten. Es kann nicht das ganze Jahr immer etwas verfügbar sein, sondern es ist auch durchaus möglich, dass eine Charge mal aus ist. Und das, finde ich, wenn das der Konsument versteht, hat einen viel größeren Mehrwert, dass etwas mal nicht mehr verfügbar ist. Und das Dritte ist tatsächlich die Preiswahrnehmung. Ich habe gerade die 60 Franken angesprochen. Wir kennen uns auch sehr lange. Wir wissen, was es bedeutet. Ne? Man ist ein Zwei-Mann-Betrieb. Vielleicht ist man auch zu dritt. Man muss ernten. Man muss seine Felder pflegen. Man muss einmeischen, das Brennen und die Nacharbeiten. All das, was wir wissen, was ein schönes Destillat ausmacht, das ist intensivst mit Arbeitskraft hinterlegt. Und Arbeitskraft kostet Geld. Und ich glaube, dass die Industrie, die Großindustrie, durch ihre Preispolitik ein verrücktes Wahrnehmen, also ein geistig verrücktes Wahrnehmen zu einer Preisgestaltung produziert. Wenn ich für einen Obstbrand für einen guten 60 Franken verlangen muss, bekomme aber ein Massenprodukt ebenfalls im Regal für 25 Franken bis 30 Franken, dann muss ein Brenner das wiederum kommunizieren können. Und ich sehe, hier sind die klaren Diskrepanzen aus meiner Sicht,
die fehlen. Also du leitest hervorragend über in die nächste Frage. Premiumisierung ist ja immer ein Thema vom Preis.
Ja.
Und wenn wir von 60 Franken von einem Obstbrand reden, dann ist das wahrscheinlich geschenkt. Und wenn wir von 60 Franken von einem Gin reden, dann wissen die Insider, das ist eigentlich eher auf der höheren Seite angelegt. Jetzt möchte ich die Frage auf den Tisch legen. Premium boomt grundsätzlich, obwohl die Konjunktur ein bisschen schwächelt. Was glaubt ihr, wann wird aus Premium nur noch eine Marketingaussage? Woran können Konsumenten denn echte Qualität erkennen?
Also ich erkenne echte Qualität, je weniger Zutaten hinten draufstehen. Ja, also das ist, du hast vorhin im letzten Talk darüber gesprochen, je mehr E-Nummern und Stabilisatoren und sonstige Dinge drin sind, Gott sei Dank gibt's die Etikettierpflicht beziehungsweise die Darstellungspflicht. Je weniger draufsteht, desto sauberer ist es meistens. Oder stimme ich?
Ja, bin ich völlig einverstanden damit. Ja. Ich würde nur sagen, beim Gin, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Auch da gibt's Premium versus nicht. Merkt man sehr schön daran, ob man am nächsten Tag Kopfschmerzen hat, beispielsweise.
Also ja, das ist ein guter Einwand. Dann bitte bring uns doch näher, wo liegt denn der Unterschied zwischen einem Premium-Gin und einem normalen Gin?
Ja, also man kann ja, hier sind ja jetzt vor allem die Premium-Brands vertreten, muss man sagen. Da kann man jetzt leider sehr schlecht einen Vergleich machen, indem man von Stand zu Stand geht. Aber alle herzlich eingeladen, beispielsweise bei uns, da hinten mal kurz vorbeizukommen und den Falco Gin pur zu trinken. Wir empfehlen den Falco Gin immer pur zu trinken. Da brauchst du keinen Tonic, das musst du nicht mischen. Das kannst du mit einem, ich will jetzt keinen Namen nennen, anderen Gin kannst du das nicht machen. Also da musst du ein abgehärteter Russe sein, dass du das erträgst, weil das brennt, das sprittelt etc. Das geht da nicht. Bei unserem Gin geht das problemlos. Den trinken viele Kunden on the rocks und schätzen das. Und das hat mit der Produktions-, mit dem Verfahren zu tun, wie oft wir destillieren, wie lange wir destillieren etc., dass wir diesen Spritcharakter beispielsweise rauskriegen. Und das ist ja nur ein Punkt. Der andere, den hast du sehr schön angesprochen, Patrick, bei uns sind alles Naturzutaten, also da gibt's keine E-Nummern, wenn man hinten schaut, nix, nada. Deswegen sage ich, da gibt's schon auch Unterschiede, wie wir produzieren. Wenn ich natürlich einfach einen rohen Alkohol nehme, den auf 38% ansetze und ein paar künstliche Geschmäcker reinwerfe, dann kann ich das auch Gin, Premium Gin nennen. Das ist genau der Punkt. Das ist aber weit weg von dem, was wir machen in der Produktion.
Ich glaube, eine Kernaussage ist das Verständnis von Spiritosen, dass man weiß, welche Spiritosenkategorien gibt es. Nehmen wir beim Gin, haben wir einen Distilled Gin, haben wir einen London Dry Gin, haben wir einen Compound Gin, die ja klar definiert sind, zumindest im europäischen Markt. Und wenn ich auf dem Etikett etwas draufschreibe wie ein London Dry Gin, dass ich dann als Produzent auch in der Lage bin, das zu kommunizieren, was es bedeutet und dass es ein Qualitätsmerkmal ist und nicht eine regionale Bezeichnung, was natürlich die Spirituosenkenner alle wissen, aber ich glaube, der Konsument, der sieht einen Gin, dann ist er vielleicht auch noch durchgestrichen. Es gibt Marken, die streichen sogar das Gin durch oder schreiben drauf, this is not Gin oder was auch immer. Also das ist natürlich eine Verwirrung, wo wir auch versuchen, die Konsumenten drauf zu sensibilisieren, über das Magazin immer wieder darüber zu berichten, was bedeutet das für einen Brenner, eine Qualität zu produzieren? Was sind Qualitätsstandards?
Okay, geben wir doch den Qualitätsstandard gerade mal weiter. Unser stiller Craft-Distiller, erzähl mal, Obstbrand, wie erklärst du jemandem den Unterschied zwischen gelabeltem Premium und richtigem Premium?
Ich glaube, dass solange oder immer dann, wenn Premium mehr auf der Etikette steht, als in der Flasche drin ist, dann bekommt der Ausdruck Premium einen inflationären Touch. Und Premium wiederum zu kommunizieren, ist genau das, was du gesagt hast, Pat. Man muss versuchen, den Kunden so anzusprechen, dass man ihn im Prinzip aufklärt. Dass man ihm erklärt, warum ist das jetzt, was hat das mit dem London Dry Gin an sich? Und was bedeutet das auch im Vorfeld? Man muss die Rezeptur fix fertig haben, bevor man mit 200 Litern reinem Alkohol in den Hafen geht. Also gibt es keine Korrekturen mehr, etc. Also man muss sich sicher sein. Das bedeutet wiederum, dass man entsprechende Tests macht. Die Rezeptur muss stimmen. Dann Transparenz, Kommunikation mit den Zutaten, mit dem Brennprozess, mit der Lagerung und. Das ist, für mich ist das ein Knochenjob, ist das Aufklärungsarbeit.
Das ist so, ja. Also wir zwei haben ja einen Running Gag, der sagt, wenn man Premium draufschreiben muss, dann kann es nicht so weit sein.
Also das Etikett spielt definitiv eine Rolle. Das Etikett, wir wissen gerade, dass auch es in der Obstbrand-Szene schon ein sehr hohes Defizit gibt, was auch eine gewisse, den Blick nach links und rechts anbelangt. Man ist ganz oft an sich und seiner näheren Umgebung, seiner Region fokussiert. Du bist jetzt schweizweit, auch Deutschland in der Zwischenzeit mit deinen Bränden und Geisten vorhanden. Aber viele schreiben Dinge auf das Etikett oder schreiben etwas nicht aufs Etikett, was eigentlich drauf gehört. Und ich glaube, hier muss der Konsument lernen, Etiketten wahrzunehmen. Ja, also wir machen einen Spruch, ne, was du ja gerade gesagt hast, wenn irgendwas Premium ist, je mehr Gold und Lametta drauf ist, desto unspannender ist es wahrscheinlich im Nachhinein.
Ja, das ist so. Lass uns mal vom Etikett weggehen und in die Flasche hineinschlüpfen. Ja. So dieses viel zitierte Drink less, drink better. Das ist ein Trend, weniger, aber hochwertiger. Findet das statt oder ist das ein Wunschdenken der Branche?
Also ich glaube grundsätzlich in der Tendenz schon. Also ich glaube so diese, gerade auch bei dem jüngeren Publikum, diese im Sommer Bottillons, wo die Leute da Wodkaflaschen auf der Wiese in sich reinhauen und so, das ist so ein bisschen vorbei gerade. Aber dass wir jetzt deutlich höheren Absatz hätten mit Premium-Produkten, würde ich jetzt so auch nicht sagen. Es gibt weiterhin die gleiche Preisgrenze. Wir haben es heute schon gesagt, bei Gin 60 Franken. Wir würden gerne drüber gehen und hätten es wahrscheinlich auch verdient mit gewissen Produkten, aber geht nicht. Echt schwierig. Ich glaube, bei so Whiskys und so ist das nochmal was anderes. Dort hat man gegen oben mehr Spielraum, aber die Premiumisierung, weniger trinken, dafür besseres, ja, das findet statt, aber es ist nicht so groß, dass es den Rücklauf des Gesamtvolumens kompensieren würde. Das meine ich.
Okay.
Ich glaube, die Premium-Produkte, die sind oder werden wachsen. Der Kunde wird selektiver. Auch die jüngeren Kunden hinterfragen immer öfter. Die kann man nicht mehr blenden durch schöne Etiketten, durch viele Goldkleber auf der Flasche. Die schauen sich unterdessen genauer an, was sie kaufen möchten und sind sich auch den Folgen bewusst des Alkoholkonsums. Das heißt, sie wollen auch weniger dafür, wenn mal was, dann etwas Feines. Und die schauen sich die Produkte genauer an.
Ich befürchte, dass es eine Schere gibt. Es gibt einmal die Schere des Konsumtrinkens, die wird bedient. Es gibt genügend Produzenten hier im deutschsprachigen Raum, die sorgen dafür, dass auf Skihütten es kostengünstig eine schnelle Möglichkeit gibt, Alkohol zu konsumieren. Es gibt aber dann aufgrund der Veränderungen, die in der gesellschaftlichen in der Gesellschaft vorhanden sind, dass anders konsumiert wird. Es wird anders konsumiert und wenn ich Geld ausgebe zu konsumieren, dann konsumiere ich hochwertigere Dinge. Das sind so die zwei Wege und ich glaube, der klassische Brenner muss sich entscheiden, entweder er macht es über einen Preis und dann kann er aber die Qualität durchaus nicht halten oder aber er geht in das Premium-Segment, wo Menschen abseits von Whisky sich auch mal mit neuen Produkten etwas näher bringen. Wir haben neulich darüber geschrieben, dass es gerade in der Obstbrandszene jetzt doch mit einer Fasslagerung interessanter wird, neue Märkte zu erschließen. Ich glaube, ihr Brenner braucht eine wahnsinnige Volatilität im Markt, um auf Bedürfnisse anders zu reagieren. Einfach nur zu sagen, ich brenne jetzt meine zwei Bäume ab und stelle das dann ins Schaufenster und warte drauf, dass jemand vorbeikommt. Das wird nicht mehr funktionieren. Da sind wir ehrlich.
Gut, das wissen wir, oder?
Ja, aber das ist bei vielen ja immer noch da. Sie müssen sich, und das ist, glaube ich, ein Kernfaktor, das hast du auch, Dani, ja auch extra gemacht, du bist Edelbrandsommelier, man muss sich nach links und rechts auch ebenfalls orientieren, wo werden Produkte noch wahrgenommen.
Darf ich deine Steilvorlage gleich umwandeln? Der Brenner, der die zwei Bäume abdestilliert. Dani, wenn wir so ein bisschen in Richtung Transparenz und Nachhaltigkeit gehen wollen, du produzierst in kleinsten Chargen. Ist das für dich etwas, glaubst du, dass das per se nachhaltiger ist, in kleinen Chargen, was hinter der Haustür ist, zu destillieren, als eine industrielle Produktion?
Ja, ich glaube, klein ist nicht unbedingt grün. Die Prozesse werden aufwendiger, man braucht viel mehr Manpower, wenn man kleine Chargen in purer Handarbeit verarbeitet. Man muss einfach drauf schauen, primär, was machen wir jetzt, dass wir möglichst regional kaufen, dass wir kurze Wege einhalten, dass wir zum Beispiel Wärme wieder verwenden können. Das sind so die Dinge, man muss die Prozesse effizient und intelligent gestalten.
Okay.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sein, ich würde bei uns nicht aufs Etikett schreiben, dass wir die Besten sind in Sachen Nachhaltigkeit. Wir versuchen, alle Zutaten regional zu kaufen. Wir versuchen, regional, also alles auch regional verarbeitet einzukaufen. Aber ich meine, zum Beispiel Pfeffer kriegen wir jetzt einfach nicht aus der Schweiz. Das ist unmöglich. Die Mangos auch nicht, die wir im Falco-Gin haben. Deswegen, da sind wir schon vom Rezept her einfach nicht 100% so, dass wir jetzt sagen könnten, wie du, das sind rein regionale Produkte und da gibt's keinen CO2-Abdruck. Da sind wir auch ganz ehrlich. Und dann bei den ganzen Produkten, wenn wir schauen, Verpackungen etc., wir kriegen einen Großteil von Druckereien und Produzenten in der Region. Wir kriegen nicht alles, was wir brauchen, jetzt aus der Schweiz. Auch da müssen wir teilweise aus sinnlos weiten Distanzen die Dinge herbeischiffen machen. Da laufen ein Effort, dass wir mehr nearshoren können, auch weil es für uns besser ist mit den kleinen Mengen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns hier als grüner Sustainability Champion feiern dürfen. Wir sind in anderen besser. Ja.
Also gerade da vielleicht auch noch die Nachfolgefrage hinterher, auch an beide von euch. Wäre das denn überhaupt möglich, wenn man in diese Richtung geht, das auch aufs Produkt umzuschlagen? Oder ist das ein Effort, der so gar nicht möglich wäre, dass das die Preise explodieren lässt?
Ja, eben, können probieren oder wir sind dauernd daran, die Prozesse effizienter zu gestalten, sei es mit technischen Hilfsmitteln oder auch energetisch. Aber es ist natürlich nicht überall möglich und der Preis, der gestaltet sich eigentlich über die Manpower, die dahinter steckt.
Ja, ja. So eine Frage in die Runde, wo ich auch dich gern wieder mit reinnehmen möchte. Glaubwürdigkeit bei Nachhaltigkeit. Wir wissen alle, Greenwashing ist ein Riesenthema. Worauf aus Konsumentensicht, aber auch aus journalistischer Sicht, worauf sollten Konsumenten achten, wenn es um dieses Thema geht? Gibt es Greenwashing bei Spirituosen oder ist das ein Thema, worauf soll man schauen? Was sind die Hinweise?
Also ich kann mal einen Anfang machen. Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die vor allem so die Smallcraft-Branche in der Schweiz jetzt wahnsinnig viel Greenwashing betreibt. Also wenn man jetzt mal die Aussteller hier anschaut, da steht keiner und schreibt groß hin, wir sind die Grünsten, wir sind irgendwie sehr gut fürs Klima oder so, wie das die großen Corporates machen in anderen Branchen. Deswegen glaube ich, das Greenwashing findet jetzt nicht sehr akzentuiert statt in der Spirituosenbranche. Eben, die Efforts, die machen wir alle, aber wir versuchen jetzt das nicht irgendwie groß hinzustellen. Ich glaube auch nicht zur Frage vorhin, dass man das jetzt dem Konsumenten wahnsinnig gut weiterverkaufen kann, also dass das irgendwie einen Preisaufschlag rechtfertigen würde oder so. Wir sind alle sowieso schon teuer von den Produkten her. Es ist ein Luxusgut. Da wird es schwierig, nochmal ein Premium für Screenwashing draufzuschlagen. Das ist meine Sicht. Ja.
Ich glaube eher, dass große Industrien Greenwashing betreiben. Die großen Industrien, wir haben ja gerade auch die Diskussionen, ne? Wird jetzt plötzlich Zuckerrohr wird zum Agavenschnaps. Wir wissen, was in den internationalen Spirituosenproduzenten Darstellungen, Marketing-Darstellungen betrieben werden, um etwas zu rechtfertigen, um noch einen größeren Cashflow zu generieren, beziehungsweise einen größeren Gewinn zu generieren. Ich glaube, hier in der Schweizer Szene sind alle einfach saubere Arbeiter. Es gibt viele, ich finde allerdings inflationär das, was Craft genannt wird. Ne? Also jeder ist Craft. Was ist denn Craft? Jeder von euch betreibt Handwerk, weil es Handwerk ist. Ich finde auch, dass zu viel darüber diskutiert wird, was an Marketinggeschichte dahinter gemacht wird. Ich finde, die pure Emotion, etwas zu machen, ist spannend, aber der Konsument schaut schon genau hin, wenn aus dem Amazonas die eine Frucht geholt wird, von Hand verarbeitet. Ja gut, dafür seid ihr Kleinproduzenten, das wird alles von Hand verarbeitet. Ich finde, man sollte Wahrheit und Emotionen zusammenbringen und nicht zu viel versprechen, was man im Hinterher nicht halten kann. Aber, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist eher die große Industrie, die hier Greenwashing betreibt und betreiben muss. Weil ja. Sie einfach, ja.
Okay. Ich würde gerne ein bisschen einen Switch machen vom Betrachtungsfeld. Wir haben jetzt über Themen gesprochen, die sowohl für die auf der Bühne als auch für die unten interessant sind. Ich würde jetzt mal Richtung Konsument gehen. Genuss, Genuss und Bildung. Du bist Spiritosen-Sommelier, du bist Edelbrand-Sommelier. Und ich würde dich auch gleich ansprechen dabei. Als Spiritosen-Sommelier, welche drei Dinge sollte denn jeder Spiritoseneinsteiger über Qualität wissen?
Also zumindest das Wichtigste ist der Rohstoff und die Rohstoffreise. Ich finde, egal welche Spiritose man betrachtet, ob es eine Schweizer Spiritose ist oder wo auch immer die Spiritose herkommt, die Art und Weise, wie wird diese Spiritose angebaut, wie wird sie geerntet, welchen Aufwand wird damit betrieben. Und ich sag immer ganz gerne als Spiritosen-Sommelier, das Obstbrennen ist die Champions League der Destillation. Wir haben einfach einen Rohstoff, der eine gewisse Zeit braucht, um so zu wachsen, dass man ihn braucht. Es gibt ein sehr enges Zeitfenster, um diesen Rohstoff zu verarbeiten. Er ist so diffizil, dass man wirklich höchste Mühe sich geben muss, diesen Rohstoff in den richtigen Zustand zu bringen, dass man die Aromen, so wie wir sie am Schluss dann als Sommeliers verkosten wollen, auch so in die Flasche bringt. Und ich glaube, das ist der einzige und der wichtigste Schritt. Das zweite ist, weniger ist mehr. Hört auf zu zaubern, bringt klare Aromen ins Glas und arbeitet sauber, so wie wir es über die Traditionen der verschiedensten Generationen an Obstbrennern schon immer getan haben. Ich finde, Zucker weglassen, Aromenstoffe weglassen und einfach zeigen, was ein natürliches Produkt für Möglichkeiten bietet. Und da muss ich natürlich dann auch kommunizieren, dass es ein jahreszeitenabhängiges Destillat ist. Ja? Ein Whisky ist immer ein Whisky, der aus Getreide entsteht. Wo das Getreide herkommt, fragt keiner nach. Es ist das Fassausbauen, das die Rolle spielt. Aber bei den Obstbrennern hier in der Schweiz spielt es halt eine fantastische Rolle. Wann werden die Kirschen geerntet? Was für eine Kirschensorte? Welche Nachhaltigkeit betreibe ich, Sorten noch zu schützen und an den Konsumenten zu bringen? Fragen Sie mal heute auf dem Markt, ich habe hier einen Dollensäppler. Da werden 90% der Leute sagen, was? Also viele kennen so feine Abschriftungen nicht mehr. Und das ist etwas, was wichtig ist. Und dann ist der Preis. Da sind wir wieder beim Preis. Der Preis sagt einfach gar nichts aus über die Qualität oder über die Nicht-Qualität. Sondern es ist der Prozess, der dahinter steht. Und ich glaube, der Preis ist zwar entscheidend, weil er dafür sorgt, wie etwas konsumiert wird. Günstiges Destillat kann ich einfacher konsumieren in größeren Mengen und es ist einfacher für den Markt zugänglich als ein preisintensives Destillat.
Okay.
Und ich finde, das sind die drei Kerndinge, die man wissen muss. Ich sage immer, ein Sommelier ist wie jemand, wenn man auf eine Rennbahn geht und ich habe 100 Franken und möchte auf ein Pferd setzen. Und welches dieser 10 Pferde wird das Rennen gewinnen? Und ein Sommelier reduziert die Chance an Ausfälle, weil der weiß, welches Pferd vielleicht hinkt oder schlecht trainiert hat oder in welcher Bar der Jockey noch am Tag vorher war. Wenn ich diese 100 Euro setzen will, dann kann ich dieses Risiko minimieren, mich auf das wirklich Wesentliche zu reduzieren. Natürlich kann ich einen Ausfall nicht garantieren, aber ich kann auf den Konsumenten, das ist umgebrochen, es schaffen, ihm etwas, ein Erlebnis zu generieren, das auf ihn zugeschnitten ist.
Okay. wir nehmen diesen Shift, sehr, sehr gute Erklärung, wir nehmen diesen Shift und legen den jetzt mal rüber auf die zwei Produzenten. Und heute ist, wissen wir alle, wir reden von Erlebnis, wir reden von Edutainment und wir reden meistens in Englisch. Also wir reden von Tastings und wir reden von Masterclasses. In eurem ganz normalen Betriebsalltag, wie wichtig sind diese Sachen wie Verkostungen, Masterclasses, Destillerieführungen für euch, für die Branche, aber auch für den mündigen Konsumenten?
Ja. Von höchster Wichtigkeit, denn wir suchen den Berührungspunkt mit dem Kunden, dann haben wir auch die Chance, mit dem Kunden zu sprechen. Wir können ihn, wie ich sage, nochmals aufklären. Wir müssen schauen, dass wir die Qualität ehrlich rüberbringen können. Und zwar, indem wir kommunizieren. Und wir wissen unterdessen auch, dass der Kunde, der kauft von Menschen, oder der Mensch kauft von Menschen und der Mensch kauft nicht von Marketingabteilungen. Und das ist das, was wir tagtäglich tun. Und bezüglich der Qualität, ich glaube, da gibt es drei Punkte, wenn ich da nochmals rückwärts koppeln darf. Wenn etwas sauber gebrannt ist, dann kratzt es nicht. Ehrliche Aromen, möglichst nahe an der Frucht, was nicht ganz immer funktioniert. Die Frucht ist ja vergärt, zeugt von Qualität. Und je weniger Inhaltsstoffe, gleich nochmals.
Okay. Also das ist eigentlich. Ich würde hier bremsen. Ich komme nämlich genau mit dem nochmal auf dich zu. Okay. Lass mal vielleicht noch Herr Illis zum Thema Edutainment und Tastings und Brennereiführungen.
Ja, also absolut einverstanden. Essentiell. Da sitzt der Simon, der leitet das bei uns. Der ist irgendwie 300-400 Tage im Jahr, also Messetage quasi unterwegs. Der ist oft an mehr als einem Event pro Tag. Wir sind da und unterwegs, Tastings etc. Ohne geht's gar nicht. Da mache ich mir langsam Sorgen, dass der mal noch die Scheidung kriegt, so viel wie der weg ist. Und nein, das ist absolut wichtig, weil die Flasche im Regal wird nur gekauft, wenn es vorher einen Berührungspunkt gab. Es ist ganz selten, dass die Leute in den Laden reinlaufen und sagen, oh, Falco Gin finde ich wunderschön, nehme ich mit. Die meisten schreiben uns, sie haben uns da schon mal gesehen oder dort schon mal gehört. Und deswegen, also insgesamt als Firma haben wir hunderte Messetage, die Leute kommen zu uns. Das übrigens auch noch zur Qualität. Bei uns kann jeder vorbeikommen und schauen, wie wir das fertigen. Wir zeigen das sehr gerne. Das ist das, was wir machen, was unsere Passion ist. Machen da Führungen, das machst du bestimmt auch. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn jemand nicht verstecken muss, wie er es macht. Wir zeigen nicht ganz alles natürlich, Geschäftsgeheimnis, aber man kann weite Teile des Prozesses miterleben.
Okay, sehr schön. Jetzt, ich habe es angetönt, ich möchte nochmal auf dich zurückkommen. Deine Liebe zu sortenreinen Bränden, du suchst dir da draußen jemanden. Wie trinkt man einen sortenreinen Edelbrand richtig? Auf was achtet man? Oder ist diese Frage in sich vielleicht schon völlig falsch gestellt?
Ja, ich sag's mal so. Man trinkt einen Edelbrand so, dass er einem schmeckt. Sei es nun pur, temperiert oder als Cocktail, habe ich am Anfang nicht ganz so gesehen. Ich habe mir immer gedacht, ja, temperiert in einem schönen Tulpenglas, musste genossen werden, man muss die Frucht spüren. Unterdessen ist es ist definitiv so, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Also man trinkt ihn so, dass er einem gefällt.
Okay, also eine sehr schottische Antwort. Wie schaut es mit Gin aus? Wie genießt ja, also man einen
schon
Falco
gesagt,
Gin
ich
richtig?
Ich empfehle immer, pur zu trinken. Das ist nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Und deswegen ganz klassisch mit Tonic. Die Tonics, die wir empfehlen, sind eher neutrale Tonics, weil unsere Gins haben einen sehr starken eigenen Geschmack, sind sehr klar im Geschmack und strukturiert. Da muss man schauen, dass man kein zuckersüßes Tonic drüber gießt, sonst ist das irgendwie fast schon wieder schade. Und dann natürlich alle möglichen Variationen mit anderen Mixern, Mixgetränken etc. Das okay. Geht ganz gut.
Gut. Vielleicht ein bisschen retour gewendet, wenn wir zurückschauen. Ihr habt eingangs schon gesagt, wie ihr in der Produktentwicklung vorgeht.
Ja.
Jetzt wissen wir, der Markt spielt sich irgendwo zwischen Retro-Revival und Lifestyle-Getränk. Und bevor ihr überhaupt in diese Entwicklung geht, wo ist der Punkt, wie entscheidet ihr, ob ein Trend für euch überhaupt tragfähig ist oder ob es nur eine Modeerscheinung ist? Oder kommt man da vielleicht auch erst hinterher drauf?
Also ich kann mal den Anfang machen. Eben, also wie gesagt, wir arbeiten wirklich sehr systematisch in der Produktentwicklung. Wir haben diese Testgruppe, wie anfangs gesagt. Wir nutzen eben auch unser System, das wir jetzt zusehends, also immer mehr trainieren, das uns hilft, die Rezeptur zu verfeinern. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich mit, bei uns sind das Hans, Andrea und Moreno, drei absolute Experten, die diesen ganzen Input dann nehmen und dann kommt die Intuition dazu, wie sie das mischen etc. Das Grafische, wie ein Produkt daherkommen muss, das geht immer über meinen Schreibtisch. Also ich habe die meisten Brands, die wir haben, habe ich selber entwickelt, selber gezeichnet etc. Und da ist es uns wichtig, dass wir, zurück zum Punkt mit der Kommunikation vom Anfang, dass wir eigentlich visuell sehr stark sind. Also wir schauen, dass unsere Produkte nicht nur geschmacklich eine Geschichte erzählen, das sowieso, das muss sein, aber wir wollen auch, dass unsere Marken sehr eigenständig sind in der Kommunikation und im Visuellen, wie sie daherkommen. Und so machen wir das.
Ja. Ich würde vielleicht nochmal gerne die Frage umstrukturieren. Also mit eurer Gruppe, das verstehe ich völlig, aber da gibt es ja schon einen Produktentwurf.
Ja.
Und wenn man heute in die sozialen Medien schaut, hat man ja oft das Gefühl, der Trend wechselt dreimal am Tag. Wie kommt ihr überhaupt bis zum Produktentwurf? Wie entscheidet ihr, wollen wir das nachvollfolgen oder ist das nichts für uns?
Ja, das ist wirklich sehr stark intuitiv getrieben. Also der Falco-Gin heißt ja Falco-Gin, um ganz ehrlich zu sein, weil mein Schwager, der kleine Bruder meiner Frau, Falco heißt. Und eben da sieht man, da kommen solche Faktoren rein, die einen dann inspirieren. Und genauso ist es beim Geschmack. Ich habe selber lange auf den Philippinen gelebt als Kind. Da gibt's diese Carabao Mango, das ist die beste Mango der Welt. Manchmal kriegt man sie im Coop oder so in dieser silbrigen Packung als Premium Mango. Absolut beste Mango. Und die kenne ich halt als Kind, weil ich davon kiloweise gegessen habe. Und als es dann darum ging, ein Produkt zu entwickeln, habe ich mir gesagt, wir müssen mal mit dieser Mango arbeiten. Ein bisschen bereue ich das heute, weil es nicht immer ganz einfach ist, diese Mango in der Schweiz in Hallau zu kriegen für die Produktion. Aber so kommen diese ersten Ideen zustande. Das ist alles irgendwo aus dem Leben gegriffen, aus dem, was uns halt beeinflusst hat auf dem Weg hin zu bald 40 Jahren. Und das versuchen wir dann zu verarbeiten in den Produkten.
Gibt es bei dir auch so einen Ansatz, ja, gerade so in den klassischen Obstgeschichten?
Ist bei uns eigentlich ähnlich. Ich glaube, wir müssen als Kleinbrenner immer aufpassen, dass wir nicht auf Trends aufspringen, wenn man da irgendwelche 20 Videos sieht auf Insta, und jeder Rapper trinkt irgendwelchen Cognac, dass wir da nicht das Gefühl bekommen, wir müssen jetzt auch noch ein Cognac-ähnliches Getränk in der Schweiz herstellen. Klar, es gibt Modeerscheinungen, das sind für mich Dinge, die man auf den Social-Media-Kanälen sieht. Dann gibt es auch natürlich den Faktor, dass man sich selber treu bleiben muss oder sein will. Es gibt zum Beispiel Messerhersteller, die produzieren auf einmal noch Schuhe und Hüte und weiß ich der Teufel was. Aber schlussendlich sind wir jetzt bekannt, oder das ist unsere Liebe, das sind die Fruchtbrände. Klar, es gibt Spezialitäten. Ich konnte nach langem Drängen der Kundschaft auch nicht dem Gin widerstehen. Hab mir aber gesagt, ich schaue jetzt nicht, was ist der Mainstream-Gin, was gehört da rein. Ich habe gesagt, ich habe so viele Botanicals, die ich geschmacklich sehr interessant finde und selber gerne habe. Ich kann das alles gar nicht in einen Gin reinpacken. Und so kam dann die Idee, dass wir einen Vier-Jahreszeiten-Gin machen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann probiert haben, die Aromen dieser Jahreszeiten in die Flasche zu bringen mit Botanicals. Und es sind London Dry Gins und dafür waren dann über 300 Testbrände für die Rezepturen waren nötig. Ob das dann noch ein Mainstream-Produkt ist, lässt sich bezweifeln, das ist klar. Aber ich glaube, über den Trend hinaus haben solche Dinge dann eben länger Bestand, weil jeder hat dann seine 10 Mainstream-Gins, Everybody's Darling, und hat dann vielleicht noch den Wunsch, mal etwas Extravagantes, Spezielles dazu zu nehmen.
Ja. Jetzt bist du ja in der glücklichen Situation, sowohl traditionelle Obstbrände als auch Gin herzustellen. Bei euch, so wie ich verstanden habe, ist hauptsächlich Gin, aber weniger Obstbrände.
Also wir haben, das ist ja noch das Lustige, wir haben ganz viele Obstbrände, die bei uns produziert werden. Ja. Wir verkaufen die nur nicht selber.
Okay.
Aber ganz viele. Aber das ist nicht genau zu deinem Punkt. Das ist bisher nicht unsere Passion. Also wenn man mich an der Bar trifft, dann trinke ich jetzt nicht einen Obstbrand in der Regel. Und deswegen tue ich mich schwer damit, selber an der Front Obstbrände zu verkaufen. Das kann sich mit zunehmendem Alter ändern.
Absolut, natürlich. Schau uns an, wir haben graue Haare und drum.
Aber schauen wir mal.
Nein, aber weißt du, ich will auf was ganz anderes raus.
Ja.
Ist es schwieriger, dieses klassische Produkt an die Jugend zu bringen als Gin?
Ja, eindeutig. Also
eindeutig.
Eindeutig. Am einfach, also wenn wir ein jüngeres Publikum haben, das ist ja auch immer vom Event ein bisschen abhängig. Aber wenn wir jetzt wo sind, wo es viele Junge hat, zum Beispiel Olma ist so ein Paradebeispiel, dann kommen die vorbei und da testen wir ja manchmal auch Produkte, die wir noch gar nicht am Markt haben. Und Obstbrand, Whisky haben wir schon getestet, den wir selber machen etc. Das ist einfach für ein junges Publikum zu stark, zu hart meistens, oder? Ich weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen. Vielleicht sind wir auch schlecht in der Produktion und kriegen keinen. Aber die Jungen haben schon lieber einen Gin und eben den dann auch nicht pur, sondern mit Tonic aufgeschüttet und so. Und das ist das, was dort besser zieht. Also ich tue mich sehr schwer, einen Obstbrand an jemanden in den 20ern zu verkaufen.
Ich weiß, wir haben da auch schon öfters drüber philosophiert, aber siehst du diese Möglichkeit, gerade bei den Obstbränden, würde man sowas auch an die Jugend bringen, wenn man sagt, Himbeertonic und so Geschichten, oder ist das noch ein Wunschdenken, das so nicht stattfindet?
Nein, ich glaube, da haben die Cocktails haben da eine große Zukunft. Ich habe das.
Der Nick, der darf dann auch gleich.
Und zudem stellen wir jetzt fest, dass das Interesse der jungen Konsumenten an sortenreinen Obstbränden sehr hoch ist. Früher, sie wissen auch, dass ihre Großmutter noch gesagt hat, da gibt es Äpfel, die sind speziell für Apfelmus gut, gibt es Äpfel, die sind speziell für Kuchen gut. Und das blieb irgendwie im Hinterkopf. Und die wollen das auch probieren. Und es wird immer dann interessant, wenn man den direkten Kontakt mit diesen Kunden hat, dass man ihnen auch sagen kann, hör mal, das ist jetzt ein Boskop-Apfel, das ist eine Berner Rose, probier mal den Unterschied. Und da gehen den meisten dann die Augen auf, weil die Kunden vorher gar nicht verstehen, dass es 600 verschiedene Apfelsorten gibt und die zum Teil so auseinandergehen im Geschmacksprofil. Aber dafür braucht man wiederum den Kontakt dann natürlich zum Kunden.
Also ich sehe natürlich die Chance des Obstbrands liegt im Konsum im Cocktail und im Longdrink. Das klassische Schnappen, der Schnaps, den man schnell sich zufügt, ist einfach nicht mehr in der Mode. Unsere Großväter haben das noch getan. Ich finde das spannend, dass du das sagst, dass die Jugend, wir machen das auch noch ab und zu, ja, aber dass die Jugend den Gin als nicht so stark empfindet. Meistens ist der Gin stärker als der Obstbrand mit 42%. Ich glaube allerdings, es gibt schon einige Bars. Gerade hier in Basel empfiehlt sich auch gerne mal vorbeizugehen. Die Blaupause, die arbeiten sehr viel mit Obstbränden, mit regionalen Obstbränden. Und wenn man ein bisschen was von Cocktails versteht, dann weiß man, dass es neben dem Herz eines Cocktails, einer gewissen Spirituose, auch einen Modifikator gibt, einen zusätzlichen eine Aromenkomponente, die man dem Cocktail hinzufügt. Und ich glaube, da liegt die Chance des Obstbrands, weil nur die Obstbrände und Geiste haben dieses klare Aroma, das ich dann in einen Drink reinbringen kann. Ich finde das toll, wenn Bars sich auf Obstbrände fokussieren. In Deutschland ist es die Schöllmann Bars zum Beispiel. Es gibt One Trick Pony hier, die Blaupause, Bar am Wasser. Also es gibt überall Bars, die schon das leben. Aber es liegt halt auch daran, dass es dieses Bindeglied zwischen Bar und Produzent ganz oft noch nicht gibt. Es ist halt einfacher für die große Branche, eine Spirituose in die Bar zu bringen, weil sie Marketing Budgets haben. Und das haben Obstbrenner nicht. Und das ist das große, große Problem. Deswegen glaube ich, dass die Chance der Brenner ist, Bars einzuladen, zu sich nach Hause, zu sagen, das ist etwas, was unsere DNA ist. Das, unsere Großväter, Urgroßväter haben das schon gebrannt. Wir machen das noch sauberer, wir haben es verfeinert und wir schaffen es, mit euch gemeinsam Aromen ins Glas zu bringen, die total spannend sind. Und ich finde, da liegt die Wurzel des Ganzen.
Abschlussfrage. Wir schauen in die Zukunft. Wir alle schauen in die Zukunft. Und da gibt es mehrere Perspektiven. Und ich hätte gern von euch gehört, wenn ihr in die Zukunft blickt, welche Entwicklung wünscht ihr euch für die Branche? Und welche Entwicklung befürchtet ihr für die Branche? Ist es dasselbe? Ist das deckungsgleich? Unterscheidet sich das? Patrick?
Die große Angst, die ich habe, das sind die Extreme. Es scheint gesellschaftlicher Kontext zu sein, dass man entweder etwas total verteufelt oder das Pendel schlägt in die andere Richtung aus. Es ist der bodenlose Rausch in unserem Fall. Findet ja beides nicht mehr statt. Ich möchte nur nicht, dass eine Prohibition 2.0 stattfindet. Ich glaube, das wäre einfach schlecht. Die Maren hat das vorhin richtigerweise gesagt. Wir müssen den Genuss in den Mittelpunkt stellen. Und Genuss heißt immer, mit allen Sinnen etwas wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung bedeutet auch die Risiken, die damit einhergehen, aber das Erlebnis, das einem geboten wird. Und ich gehe auch nicht und esse maßlos oder fahre maßlos Auto. Man muss es in irgendeinem Kontext setzen und hoffen, dass wir durch diese gefährlichen Fahrwasser der Verteufelung durchkommen und einfach sagen, es ist ein Genuss, den man bewusst den Menschen mitteilen muss, was es für Risiken hat, aber auch welche wunderbaren Erlebnisse dadurch entstehen.
Ja, da bin ich 100% einverstanden. Also es ist auch meine größte Befürchtung für die Branche, die Regulation, oder? Also Werbeverbote etc. Wir sind da ja mittlerweile in einem ganz schizophrenen Zustand, dass internationale Großmarken eigentlich mehr oder weniger gerade im Internet frei werben können, wie sie wollen. Die Kleinmarke, die als schweizerisch assoziiert wird, wird mit Umsatzbußen sofort zurückgebunden. Also wirklich ganz, ganz wild. Und da mache ich mir große Sorgen, dass das noch weiter verschärft wird. Das können wir nicht brauchen, weil wir können keine Rechtsabteilung finanzieren, die uns jeden Flyer, jeden Auftritt auch an so einer Messe vorher abnimmt. Das geht einfach nicht. Wir kriegen von Großabnehmern das Feedback, dass es schwierig ist, überhaupt eine Marke neu aufzubauen, genau aus dem Grund, weil sie sehr vorsichtig sein müssen, was sie wo, wie, wann abdrucken. Ein Destilleriebesuch bei uns und eine Reportage darüber kann schon sehr schnell problematisch werden für die. Und das muss aufhören. Vor allem muss diese Schlechterstellung der lokalen Produzenten gegenüber der Großproduzenten aufgrund der Wahrnehmung, dass wir unter Schweizer Recht fallen und die unter irgendwelches Recht. Also das muss unbedingt auf Gesetzgebungsebene korrigiert werden. Das ist eine Sauerei.
Okay.
Ich gebe den beiden recht, teile eigentlich die Sorgen, vor allem dir, wie wir als Brenner behandelt werden. Man schaut uns teilweise an, als wären wir Kriminelle. Wir betreiben ein ehrliches, legales Geschäft. Und ich hoffe, dass sich das wieder zum Besseren entwickelt, mindestens. Und dann ist natürlich die ganze Geschichte mit der Anerkennung der Arbeit, die wir machen. Dass das auch fair entlohnt wird. Und sich der Kunde dahingehend entwickelt, dass er weiß, wo werde ich eigentlich getäuscht und man verlangt von mir Preise, die eigentlich gar nicht zu rechtfertigen sind und wo ist dieser Preis gerechtfertigt und eigentlich eine faire Entlöhnung für den Produzenten. Das ist das, was ich mir wünsche.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch. Danke. Für eure Zeit. Viel Spaß auf der Messe.